Die beiden haben sich dann zuerst entschieden, Paul R. mit Hilfe von schwarzer Magie und Voodoo aus der Welt zu schaffen. Dazu sind sie dann in den Wald gegangen und haben dort zu nächtlicher Stunde Haare, ein Hemd und ein Foto des Opfers verbrannt. Der 56-Jährige überstand diesen Anschlag allerdings unbeschadet. Dann ist die Frau hergegangen und hat ihm einen Giftcocktail untergejubelt. Auch der Versuch war erfolglos. Sie hat im Gerichtsprozess gesagt, der hat das weggetrunken wie eine Flasche Bier und hinterher hat er bloß ein bisschen einen roten Kopf gehabt.
Ost-West-Fälle, der True Crime Podcast der Neuen Westfälischen. Wir sprechen mit Opfern, Zeugen, Richterinnen und Richtern und mit den Berichterstatterinnen und Berichterstattern der NW. Spannend, nah und made in OWL. Im Jahr 1995 kommt es in Schloss Holte-Stuckenbrück zu einem Mordversuch, der einiges an Kuriosität mit sich bringt. Eine Frau möchte ihren Ehemann loswerden und sucht dabei die Hilfe einer Wahrsagerin. Was mit Wahrsagerei, Magie und Voodoo begann, eskalierte mit der Zeit und gipfelte in einem realen Tötungsversuch. Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge der Ost-West-Fälle. Mein Name ist Birgit Gottwald und ich spreche heute mit der NW-Redakteurin Susanne Lahr über diesen durchaus skurrilen Fall. Hallo Susanne.
Hallo Birgit.
Susanne, du hast uns ja deine Geschichte mitgebracht, die ist wirklich ausgesprochen interessant. Es geht hier um Anja R. und ihren Ehemann Paul und um die Wahrsagerin Helga S. Fangen wir mit Anja R. an. Warum wollte sie ihren Mann loswerden?
Also Anja R. war in ihrer Ehe nicht glücklich und er soll jähzornig gewesen sein. Er soll sie häufig, wie es hieß, grün und blau geschlagen haben. Und insofern keimte dann irgendwann mal der Gedanke, den Kerl muss ich loswerden.
Es ging also um häusliche Gewalt, was eine Straftat ist und angezeigt werden kann, sollte, müsste. Anja R. hat sich aber anders entschieden. Wie genau, das wirst du uns gleich erzählen. Susanne, zunächst würde ich dich aber bitten, uns mehr über Anja R. zu erzählen, über ihr Leben und ihre Ehe.
Ja, Anja R. stammte aus Schloss Holte-Stuckenbrock und war zum Zeitpunkt der Tat 48 Jahre alt. Sie war Kauffrau und betrieb einen Imbiss im nicht ganz benachbarten Riedberg. Und der stand aber kurz vor der Pleite. Und ihr Mann, 56 Jahre alt, wie gesagt, war ein übler Haustyrann. Und dann hieß es irgendwann, der muss mal so richtig was in den Nacken kriegen, also eine Tracht Prügel. Da war am Anfang noch nicht von Mord die Rede. Aber ihre Wahrsagerin, die sie schon offensichtlich seit Jahren aufsuchte, hat in den Karten immer wieder gesehen, dass sie Witwe wird. So, und da war der Mord sozusagen ja schon vorhergesagt. Und die beiden haben dann auch zusammen dieses heimtückische Komplott geschmiedet.
Also sie hat nicht nur mit dem Gedanken gespielt, ihren Mann loszuwerden, sondern ist zur Tat geschritten und hat Helga S. engagiert.
Ja, die beiden haben sich dann verbündet.
Und wie sah das dann aus? Was haben die sich denn überlegt, wie sie denn Paul loswerden könnten?
Also das war ein Mordversuch mit Anlauf, man muss es so sagen. Die beiden haben sich dann zuerst entschieden, Paul R. mit Hilfe von schwarzer Magie und Voodoo aus der Welt zu schaffen. Dazu sind sie dann am 22. November 1994 tatsächlich in den Wald gegangen und haben dort zu nächtlicher Stunde Haare, ein Hemd und ein Foto des Opfers verbrannt. Der 56-Jährige überstand diesen Anschlag allerdings unbeschadet.
Was haben Sie sich noch überlegt?
Dann ist die Frau hergegangen und hat ihm einen Giftcocktail untergejubelt. Da waren dann unter anderem so Sachen drin wie Novalgin, Valium, Rattengift und Haarspray. Auch der Versuch war erfolglos. Sie hat im Gerichtsprozess gesagt, der hat das weggetrunken wie eine Flasche Bier und hinterher hat er bloß ein bisschen einen roten Kopf gehabt. Ganz kurz noch, Birgit, in der Anklage des Staatsanwaltes Klaus Metzler waren diese beiden Versuche, erfolglosen Versuche, überhaupt nicht enthalten.
Gut, beim ersten kann ich es verstehen mit dem Voodoo, dass das nicht geklappt hat. Beim zweiten, das war ja schon ein Mordversuch, nach meinem Empfinden. Susanne, weißt du eigentlich noch, was du gedacht hast, als du das erste Mal von diesem Fall gehört hast?
Also ich weiß noch, dass ich gedacht habe, die Geschichte ist einfach zu gut, dass sie wahr sein könnte. Also es war eher eine rabenschwarze Krimikomödie für ein Drehbuch als ein tatsächlicher Kriminalfall. Und wenn man damit zu irgendeinem Verlag gegangen wäre, dann hätten die wahrscheinlich gesagt, ihr spinnt, das ist zu abgedreht. Aber der ganze Tathergang war tatsächlich so unglaublich und nachher im Prozess wurde es dann auch noch von Prozesstag zu Prozesstag skurriler.
Was ist eigentlich diese Helga S. für eine? Kannst du mehr über diese Frau erzählen?
Helga S. war damals 51 und sie stammte aus Bielefeld-Brackwede. Auf ihrer Habenseite standen zu dem Zeitpunkt schon 3 gescheiterte Ehen, 25 Jahre Alkoholismus sowie Tablettenkonsum und wohl auch ein Selbstmordversuch. Das hat sie jedenfalls so ausgesagt. Zur Wahrsagerei ist sie so 11 Jahre vor der Tat eher durch Zufall gekommen, als sie selbst Antworten von einem Arbeitskollegen bekommen hatte, der ihr wahrgesagt hatte und das Ergebnis gefiel ihr gar nicht. Und so kam bei ihr der Gedanke auf, was der kann, kann ich auch. Und sie eröffnete ihre eigene Praxis und die lief für sie selbst überraschend immer besser.
Ich hatte irgendwo gelesen, sehr wichtig in ihrem Leben war auch ihr Schoßhund.
Ja, genau. Sie hatte einen Schoßhund namens Cindy und eine Tochter, die sie allerdings 23 Jahre zuvor zur Adoption freigegeben hatte. Und die beiden spielten dann im Prozess, der dann im Januar 96 begann, eine kleine Nebenrolle.
Eine kleine Nebenrolle, kommen wir später zu.
Da kommen wir später zu.
Also mit Voodoo und schwarzer Magie kamen die beiden Frauen nicht weiter. Auch ein Giftcocktail half nicht. Paul lebte immer noch. Also griffen sie zu noch drastischeren Mitteln und heuerten 3 Auftragsmörder an.
Ja, genau. Der Alte musste weg. Also haben sie sich Komplizen gesucht und das muss wohl über private Kontakte von Helga S. passiert sein. Anfangs war ja von einer Abreibung die Rede und dann redete man über Totschlag und einen vorgetäuschten tödlichen Unfall. Und deshalb wurden dann nacheinander 3 Killer angeheuert, die allerdings alle ihr Honorar einkassierten, ohne ihren Job zu machen.
Was weißt du über diese Auftragskiller?
Also der eine war wohl ein Bielefelder Gastwirt, dann gab es noch einen Industriekaufmann und einen Kraftfahrer. Die ließen sich alle im Voraus für ihren Dienst bezahlen. Insgesamt sollen da rund 50.000 D-Mark geflossen sein. Aber tatsächlich hatte keiner der Männer die ernsthafte Absicht, einen Mord auszuführen.
Beim Prozess gegen die beiden Frauen sorgte die Aussage des Kraftfahrers, also einer der potenziellen Killer, für Erstaunen. Er behauptete nämlich, dass er, nachdem er den Auftrag zum Mord erhalten hatte, bei der Telefonseelsorge angerufen hat. Was ist das denn jetzt für eine Geschichte?
Ja, das war auch wirklich skurril. Also er hat ausgesagt, dass er war 40, dass er sich in der Wohnung mit Anja R., also in ihrer Wohnung mit Anja R. getroffen hatte. Und er musste sich dann während dieses ganzen konspirativen Treffens die ganze Zeit hinter dem Sofa verstecken, weil der Ehemann im Haus war und seine Frau Sorge hatte, dass er unvermutet ins Wohnzimmer kommen könnte.
So. Also die hat den Auftragskiller zu sich nach Hause bestellt.
Richtig, genau. Und dort hat sie ihm einen Scheck gegeben oder über 5.000 Mark. Dann sollen sie ihm auch noch 2 Goldringe gegeben haben. Und dafür sollte er dem Ehemann eine ordentliche Tracht Prügel verabreichen und das sofort. Und der Kraftfahrer hat aber dann unter irgendeinem Vorwand erstmal abgelehnt. Ist dann aber am nächsten Tag zur Bank gegangen, um diesen Scheck, den er bekommen hat, erstmal einzulösen. Dort hat ihn dann Anja R. aber abgefangen und ist dann selbst nochmal in die Bank gegangen, mit 15.000 Mark wieder rausgekommen, soll ihm das Bündel sozusagen entgegengeschleudert haben und mit der Forderung, Paul R. nun umzubringen. Also nicht mehr die anfangs angedachte Tracht Prügel, sondern er sollte ihn nun um die Ecke bringen. Und in seiner Not hat er dann gesagt, er wolle mal gucken, was sich denn machen lässt. Und weil er aber keinen Mord begehen wollte, hat er sich dann tatsächlich an die Telefonseelsorge gewandt. Und dort wurde ihm sozusagen Absolution erteilt. weil es noch nicht zu einer strafbaren Handlung gekommen sei, könne er die Geschichte für sich behalten, hat man dort gesagt, er müsste nicht die Polizei informieren.
Aha, ja.
Genau, und da war er natürlich sehr erleichtert und ist dann losgezogen und hat dann gleich das Geld unter die Leute gebracht. Er hat sich erstmal einen gebrauchten Opel Kadett gekauft für 5.500 Mark und den Rest hat er dann an Automaten in der Spielbank in Bad Oeynhausen verzockt. Und das ist seine Auftraggeberin natürlich sauer aufgestoßen und er hat vor Gericht gesagt, sie habe ihn dann mit Telefonterror überzogen und das habe wirklich an seiner Gesundheit gekratzt. Und er hat damals vor Gericht nochmal bestritten, dass er seine Auftraggeberin nochmal um weitere 10.000 Mark erpresst hätte. So, und er sagte, er wäre dann nach dem ganzen Einsatz arbeitsunfähig gewesen.
Der Ärmste?
Aber, der Ärmste, genau.
Hat die Telefonseelsorge denn auch nochmal so eine Ansage bekommen? Weil das kann man ja noch nicht machen.
Also ich hoffe, dass sie eine Ansage bekommen hat, dass sie eine angekündigte Straftat nicht vereitelt hat und da ihrerseits aktiv geworden ist. Natürlich unterliegen die in der Schweigepflicht, aber in so einem Fall hätte man dem guten Mann vielleicht doch sagen müssen, dass er zur Polizei gehen muss. Aber das ist leider nicht überliefert, ob da im Nachgang nochmal eine Ansage gekommen ist.
Wurden die drei Auftragskiller eigentlich auch verurteilt oder gab es da überhaupt einen Prozess?
Also im Fall des Kraftfahrers, der sich an die Telefonseelsorge gewandt hat, hat es nochmal einen abgetrennten Prozess gegeben. In den anderen beiden Fällen, muss ich gestehen, weiß ich es nicht. Und unsere Berichterstattung und die Unterlagen gaben das dann so lange Zeit nach 1995 auch nicht mehr her.
Gut, also das mit den Auftragskillern hat auch nicht geklappt. Der Ehemann erfreute sich weiterhin bester Gesundheit. Also mussten Anja R. und Helga S. selbst ran. Wie wollten sie jetzt Paul loswerden?
Also als die beiden Frauen gemerkt haben, dass sie nur an der Nase herumgeführt werden von ihren Auftragskillern, haben sie dann beschlossen, die Sache selbst in die Hand zu nehmen. Die Wahrsagerin soll eine Pistole beschafft haben, Kaliber 6,35 mm, wo auch immer sie die her hatte. Und damit sollte der Ehemann dann im Rahmen eines fingierten Raubüberfalls erschossen werden.
Und das haben sie dann auch wirklich tatsächlich so gemacht?
Das haben sie so gemacht. Sie haben sich verabredet und am Abend des 29. April 1995 ist dann die Wahrsagerin Helga S. mit einem Taxi von Bragwede nach Schloss Holte-Stuckenbrock gefahren und hat sich zur Wohnung des Ehepaares bringen lassen. Und während sie im Haus war, auch noch so eine kleine skurrile Nebengeschichte, ist der Taxifahrer, der auf sie warten sollte, mit ihrem Schoßhündchen Gassi gegangen.
Mit Cindy.
Mit Cindy, ja. Genau. So, und Anja R. hat sie dann reingelassen und ihr Mann saß offenbar betrunken am Küchentisch. Und dann soll Helga es ihn ungefähr aus einem Meter Entfernung von hinten in den Kopf geschossen haben.
Das ist schon ganz schön kaltblütig.
Das ist schon ganz schön krass, ja.
Aber eine weitere kleine Kuriosität in diesem Fall kommt jetzt. Das Opfer, also Paul, bekam den Schuss gar nicht mit.
Genau, er war nämlich nicht nur betrunken, sondern hatte auch einen Hörschaden, sodass er ja den doch sicherlich lauten Pistolenknall überhaupt gar nicht als solchen wahrgenommen hat. Er ist dann kurz in sich zusammengesunken auf dem Tisch und zum Erstaunen der Frauen sicherlich dann aber doch wieder hochgekommen. Und nachdem er sich aufgerappelt hat, hat er gemerkt, dass ihm irgendwie Blut am Hals entlang läuft und hat das einfach abgewischt und dann gesagt, er hätte wohl Kopfschmerzen.
Ja. Gut, also Paul war immer noch nicht tot, auch hatte er nicht mitbekommen, dass auf ihn geschossen wurde. Was machten die Frauen dann? Haben die ihren Plan weitergezogen mit diesem fingierten Raubüberfall?
Ja, das haben sie gemacht. Die Wahrsagerin Helga hat den Tatort wieder im Taxi verlassen.
Mit Cindy?
Mit Cindy vermutlich, nein, ganz sicher mit Cindy. Und Anja R. berichtete dann ihr Mann, sie seien überfallen worden. Sie hat dann ihren Schwager informiert und auch die Polizei. Und als die Beamten dann kamen, muss man sagen, auch sie haben die Schussverletzung nicht als solche erkannt und haben dann Paul R. allerdings geraten, doch zur Untersuchung ins städtische Klinikum Rosenhöhe zu fahren.
Mhm. Also Paul kam ins Krankenhaus, wurde verarztet. Wie lautete der Befund?
Ja, auch das sehr kurios. Es gab keinen Befund. Mhm. Die Ärzte haben ihn zunächst ohne einen solchen wieder nach Hause geschickt. Und weil er aber an den folgenden Tagen, nicht überraschend, über ständige Kopfschmerzen klagte, hat ihn dann sein Hausarzt, den er auch noch aufgesucht hatte, ins Paderborner St. Vinzenz Krankenhaus überwiesen. Und dort wurden dann offenkundig erstmals Röntgenaufnahmen und Computertomographieaufnahmen gemacht, bei denen man dann Knochenabsplitterungen im Nacken festgestellt hat, aber nicht die Kugel, die nämlich in seiner Zunge stecken geblieben war.
Das sah man auf diesem... Ja, und wie ist es dann doch rausgekommen?
Also, dass auf ihn geschossen wurde. Ja. Also aus den Prozessberichten war jetzt nicht mehr eindeutig nachzulesen, ob Anja R. der Polizei die Patronenhülse selbst ausgehändigt hat. An einer Stelle hieß es, dass die Kriminalpolizei wegen des vermeintlichen Raubüberfalles nochmal in der Wohnung war, um Spuren zu sichern. Und bei dieser neuerlichen Überprüfung sollen die Beamten dann das Projektil im Abflussrohr gefunden haben. Das ist so die zweite Variante. Jedenfalls haben dann die Ärzte die Kugel in der Zunge erst am 9. Mai entdeckt, also 11 Tage nach dem Anschlag auf ihn und 4 Tage nach der Festnahme der beiden Frauen, die sich nach dem Fund der Patronenhülse dann auch in Widersprüche verstrickt hatten. Und später im Prozess hat ein Gutachter der Gerichtsmedizin erklärt, wie lebensgefährlich diese Verletzung im Grunde war. Denn die Kugel hatte den Atlaswirbel, also den Hauptwirbel oben, gestreift und die Knochensplitter steckten gefährlich nah am Rückenmark, sodass eine wirklich unbedachte Bewegung hätte reichen können, die Nervenbahnen da zu durchtrennen.
Aber dass der auch nicht gemerkt hat, dass da was in der Zunge steckt.
Ich kann es dir nicht sagen, wie das passieren konnte. Ja. Aber es ist so passiert.
Genau. Gut, die Frauen wurden schließlich überführt und angeklagt. In der Verhandlung bröckelte dann der Komplott, den die beiden Frauen geschmiedet hatten. Und sie schoben die Schuld auf die jeweils anderen.
Richtig.
Wie lauteten die Vorwürfe von Anja R. gegenüber Helga S., also der Wahrsagerin?
Also sie hat erstmal vor Gericht tränenreich ausgeführt, dass sie ihren Mann nie habe töten wollen und das auch nie geplant hätte. Und das hat sie vor Gericht immer wieder unter Tränen beteuert. Und ihr Mann habe immer zu ihr gestanden, er sei ein lieber, guter Vater gewesen. Und es hätte auch nie Eheprobleme gegeben. Also nichts mit Grün und Blau geschlagen. Mhm. Sie sagte, wir sind zusammen durch dick und dünn gegangen. Und die Wahrsagerin sei der böse Dämon gewesen, der sie dazu getrieben hätte und der sie auch mit einem Tonband erpresst hätte.
Ah, was für ein Tonband?
Ja, offenkundig hat bei den ganzen Gesprächen, die sie im Vorfeld geführt haben, um Paul R. Um die Ecke zu bringen, hat die Wahrsagerin offensichtlich einige Gespräche aufgezeichnet.
Mhm.
Okay. So, und vor Gericht hat sie dann aber trotz allem behauptet, alle ihre früheren Aussagen seien falsch gewesen und sie wäre damals bei den Vernehmungen völlig durcheinander gewesen und nicht Herr ihrer selbst und sie hätte völlig neben sich gestanden. Ein Grund für ihre Verwirrung hat sie aber nie genannt.
Mhm. Am folgenden Verhandlungstag war dann Helga S. dran. Was hatte sie zu sagen?
Ja, ihre Retourkutsche ließ wahrlich nicht lange auf sich warten. Sie schilderte, dass Anja eher unheimlich begeistert von ihr gewesen sei und auf ihren Mann habe sie immer wie ein Rohrspatz geschimpft. Und Höhepunkt war dann ihre Behauptung, nicht sie habe geschossen, sondern Anja eher selbst habe auf ihren Mann geschossen. Und da kommen wir jetzt nochmal zu Schoßhund Cindy. Die Wahrsagerin bekräftigte vor Gericht ihre Worte mit »So wahr ich hier sitze« und beschwor die Wahrhaftigkeit beim Leben all derer, die ihr besonders wichtig sind, nämlich Schoßhund Cindy und ihrer Tochter, die sie aber, wie erzählt, vor 23 Jahren zur Adoption freigegeben hatte. Und der Berichterstatter schrieb damals, also die Aussage der Wahrsagerin hätte also viel Dramatik, Element von Lore-Romanen, wer sich an die nicht erinnert, das sind solche Groschen-Romanhefte. Ja, ja. Und Und an ein, auch an einen kräftigen Schuss Eigenwerbung wäre auch dabei gewesen.
Ah ja, okay. Ja. Also ja, an dieser Gerichtsverhandlung hätte ich wirklich selbst gerne mal teilgenommen. Zumal Anja R. fing dann auch noch an, von übernatürlichen Kräften zu sprechen, die am Werke waren. Was waren das für übernatürliche Kräfte?
Also der vorsitzende Richter hat sie in der Verhandlung gefragt, ob sie denn an Geister glaube. Und da hat sie geantwortet, ja, ich habe die ganze Zeit daran geglaubt. Und Zeichen dafür, dass übernatürliche Kräfte am Werk waren, gab es für die Frau aus Schloss Holte-Stukenbrock offensichtlich jede Menge. Und sie sagte, die Uhr hätte plötzlich anders geschlagen. Nacht für Nacht seien Schranktüren auf und zugegangen. Und ihr Mann hätte immer so rote Augen gehabt. Und er hätte dann selbst gesagt, sie hätten es wahrscheinlich mit dem Teufel zu tun. Und die Person, die für all den Spuk verantwortlich sein sollte, war natürlich Helga S.
Klar. Ja, und dann erschien das Opfer vor Gericht, Paul. Auch eine denkwürdige Situation.
Ja, wahrlich. Denn obwohl er ja in der Verhandlung auch von den Tonbandaufnahmen gehört hatte, was seine Frau und die Wahrsagerin ihm denn zugedacht hatten, brach er in Tränen aus, als seine Frau dann in Handschellen ins Gericht geführt wurde. Und in seinem besten Anzug gekleidet, gab er dann zu Protokoll, dass er seinen Antrag als Nebenkläger zugelassen wäre, dass er den zurückziehen wollte. Und dass er dann und er hat dann auch angekündigt, dass er nun als Ehemann von seinem Aussageverweigerungsrecht Gebrauch machen wolle. Und er wollte dann eigentlich als Zuhörer an der Veranstaltung, an der Sitzung weiter teilnehmen. Da hat der vorsitzende Richter aber gesagt, das ginge gar nicht. Also er musste wieder raus. Und bevor er den Saal verließ, umarmte er dann seine Frau unter Tränen und beide müssen herzzerreißend geschluchzt haben.
Okay, Susanne, bei aller Skurrilität, es ging ja hier immer noch um einen Mordversuch. Ne? Wie fielen letztendlich die Urteile gegen Anja R. und Helga S. aus?
Also der Ankläger hat für Helga S. und Anja R. jeweils 6,5 Jahre Haft beantragt und so ist es dann auch gekommen. Und zuvor hatten Gutachter den beiden Frauen auch schwere Persönlichkeitsstörungen attestiert. Ihre Motive, so hieß es, seien Habgier und Eheprobleme gewesen. Vor der Urteilsverkündung gab es dann nochmal bewegende Worte von der Wahrsagerin. Und die dann sagte, ich weiß von ganzem Herzen, dass ich nicht geschossen habe. Anja, er hat dann gesagt, ich liebe meinen Mann und ich will nach Hause. Aber es hat nicht geholfen, wegen Anstiftung zum Mord und zum versuchten Mord wurden beide eben dann zu 6 Jahren Haft verurteilt.
Susanne, du hast während deiner Laufbahn bei der Zeitung, bei der NW vermutlich schon vieles erlebt, aber das schießt wahrscheinlich den Vogel ab.
Das schießt absolut den Vogel ab. Eine solche Geschichte ist mir im Laufe meiner, ja, soll ich die Zahl sagen, mehr als 30-jährigen Berufslaufbahn bei der NW wahrlich nicht mehr untergekommen. Und deswegen ist die Geschichte auch nach so langer Zeit, 1995 bis heute, ist ja wahrlich lang so lebhaft in Erinnerung geblieben.
Das glaube ich. Weißt du was über Anja und Paul? Gab es da noch ein Happy End?
Das habe ich mich jetzt auch noch mal gefragt und ich hätte zu gerne gewusst, ob er denn dann nach 6 Jahren am Gefängnistor gestanden hat, um seine liebe Anja unter Tränen vermutlich wieder in die Arme zu schließen. Aber leider muss ich sagen, dass wir das nicht wissen, wie es mit ihnen weitergegangen ist und auch wie es mit der Wahrsagerin nach der Haftentlassung weitergegangen ist, weiß ich nicht zu sagen.
1995 ereignete sich in Schloss Holte-Stukenbrock ein Mordversuch, der so auch in einem schrägen oder schlechten Roman oder Podcast hätte vorkommen können. Zwei Frauen versuchen, den Ehemann der einen loszuwerden, zunächst mit schwarzer Magie und Voodoo, dann mit Auftragskillern, die nicht töten wollen und ganz zum Schluss mit einem tatsächlichen Mordversuch. Beide Frauen schieben sich vor Gericht gegenseitig die Schuld zu, werden schließlich zu jeweils 6 Jahren Haft verurteilt. Das war's für heute mit dem True Crime Podcast der Neuen Westfälischen. Redaktion hatte Henrike Buschmann, zu Gast war die NW-Redakteurin Susanne Lahr. Susanne, danke für den durchaus erhaltenen Fall.
Gerne, Birgit.
Weitere packende Kriminalfälle aus unserer Region auch jederzeit auf nw.de und in der NW Plus App in der Serie OWL Crime.
Wir freuen uns über Fragen, Anregungen und Kritik zu diesem Podcast. Und natürlich über Wünsche, welche Ostwestfälle wir demnächst für euch besprechen sollen. Schreibt uns eine E-Mail an podcasts@nw.de. Mein Name ist Birgit Gottwald. Bis bald.
Wie lange kann ein Mörder sein dunkles Geheimnis bewahren? Wann bekommen die Angehörigen Gewissheit und die Opfer Gerechtigkeit? Jedes Jahr werden bei der Polizei rund 100.000 Menschen als vermisst gemeldet. 3% davon, also 3.000 Menschen, bleiben länger als ein Jahr verschwunden. Einige werden nie wieder gesehen. Seit gut 3 Jahren arbeitet die Polizei in NRW mit sogenannten Cold Case Units. Das sind Abteilungen, die wirklich nur damit beschäftigt sind, Mordfälle zu bearbeiten, die teilweise seit Jahrzehnten ungeklärt sind. Ich bin Mike Mattis, Radioredakteur und News Anchor, und ich spreche mit Ermittlern über diese Fälle. In meinem Podcast Licht ins Dunkel, Cold Cases und ungeklärte Vermisstenfälle von hier beleuchten wir gemeinsam mit Profilern, Staatsanwälten und Mordermittlern Cold Cases und ungeklärte Vermisstenfälle aus ganz Deutschland. Immer in der Hoffnung, dass Angehörige endlich Gewissheit und die Opfer Gerechtigkeit bekommen.
Licht ins Dunkel. Cold Cases und ungeklärte Vermisstenfälle von hier. Eine Produktion von Mike Mattis und der Podcastfabrik.